spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Folge von Movie Break. Diesmal mit einem ganz neuen Format. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir gerne mal in das Genre der Science Fiction richtig eintauchen wollen und haben dafür dann Watch the Skies gegründet als Podcast-Format. Das ist quasi heute die Premiere und natürlich mache ich das nicht alleine. Ihr kennt mich, ich bin O'Neill, habe jetzt lange keine Podcasts mehr gemacht, deswegen habe ich mich sehr auf die Folge gefreut. Und ich habe heute an meiner Seite einmal den Jacko, hallo.
Hallo.
Und den Ding Dong, hallo.
Servus.
Genau. Vielleicht erstmal, bevor wir so richtig einsteigen, welchen Film wir uns heute rausgesucht haben und warum das Ganze überhaupt, was wir überhaupt machen wollen. Wir hatten uns überlegt gehabt, okay, welche neuen Podcast-Formate können wir dann für 2024 so ein bisschen rauskramen. Western, das ist schon lange in Planung, aber eines der anderen Podcast-Formate war tatsächlich Science-Fiction. Wir sind große Science-Fiction-Fans, da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen und haben uns gedacht, komm, wir drei Dödels können ja einfach mal so richtig da eintauchen und quasi mal über Science-Fiction-Filme und zwar Klassiker in erster Linie sprechen und uns jeweils einen Film mal raussuchen und den so ein bisschen analysieren und was wir daran gut finden und schlecht finden, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen über das Genre sprechen und ihn so ein bisschen einbetten. Genau, dafür haben wir uns einen Film heute rausgesucht, aber bevor wir dazu kommen, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht erstmal, was uns mit dem Genre der Science Fiction denn überhaupt verbindet. Und ich würde mal sagen, Jack, du fängst einfach mal an und erzählst so ein, zwei Sätze, was so bei dir und Science Fiction denn, was das bedeutet.
Was das bedeutet, ja, hui. Science Fiction, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Fan von Star Wars oder Star Trek.
Ganz schlecht.
Ja, oh, das ist immer so. Ich mag auch, by the way, ich mag auch James Bond nicht. Also ich oute mich da gleich mal. aber das hat ja hiermit nichts zu tun. Aber grundsätzlich Science-Fiction-Kino abseits dieser beiden großen Franchises mag ich sehr gerne. Und gerne eben auch, wenn es dieses klassische Science-Fiction-Kino geht, was ja immer auch so leichte Anleihen beim Horrorfilm hat. Also weiß man ja wahrscheinlich, dass ich sehr auf Horrorfilme stehe und gerade dieses, wie ja hier im Creature-Science-Fiction-Kino oder dieses, sag ich mal, subversive Invasion-Science-Fiction-Kino, das hat's mir halt sehr angetan. So seit meiner Kindheit eigentlich schon, was da immer so im Fernsehen lief. Und das waren eben auch oft solche Filme wie der, den wir heute besprechen, obwohl ich den tatsächlich auch noch nie gesehen habe. Das ist eine Premiere jetzt für den Podcast.
Ah, okay. Spannend. Mhm. Ja, danke dir. Genau, Ding Dong, wie sieht es bei dir aus?
Ja, Science Fiction war, war eigentlich so meine filmische Sozialisation, wenn man so sagen möchte. Ich habe mit Alien war einer meiner allerersten Filme, die ich so geschaut habe. Ja, und da war ich 8 Jahre. Terminator, ja, das waren so meine Anfänge mit dem Film an sich und war dann auch gleich so meine große Liebe gemeinsam mit dem Horrorfilm. Dementsprechend ist halt auch so die Verquickung von beiden, nämlich der Cosmic Horror oder Sci-Fi Horror oder wie man es auch bezeichnen möchte, ist eigentlich so mein ganz großes Steckenpferd. Ne? Das ist so mein Ding. Und dementsprechend freue ich mich auf diese Podcast-Reihe.
Okay.
Und bei dir?
Genau, ja, danke euch beiden. Bei mir ist das ähnlich wie bei dir, Ding Dong, tatsächlich. Ich bin so in den 90ern groß geworden mit den Klassikern der Science-Fiction-Kinos, die dann irgendwann im Fernsehen liefen. Bestimmt geschnitten und vielleicht auch nicht so von der FSK-Freigabe für mich eigentlich geeignet. Aber das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Science-Fiction und ich muss sagen, ich habe immer beim Science-Fiction das Gefühl, dass ich eigentlich viel zu früh geboren worden bin in der Menschheitsgeschichte. Gut, ist die Frage, wie lange die Menschheit noch existiert. Aber ich hatte immer das Gefühl so von wegen, so Raumschiff, fremde Planeten, das ist tatsächlich so meins. Ne? Deswegen, ich mache gerade auch einen riesen Rewatch von Stargate nach 24 Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder. Bin ich auch ein großer Fan von, aber auch alle anderen Science-Fiction-Sachen, egal. Hauptsache, es kommt irgendwo Raumschiffe drin vor. Aber natürlich auch die Klassiker, was halt Jacko sagt, so mit Monstern, Creature und so, das ist so alles, das habe ich alles irgendwann mal nachgeholt und aufgearbeitet und für mich quasi abgehakt. Und dazu fehlt auch der Film, den wir heute besprechen. Den habe ich auch relativ früh tatsächlich schon gesehen gehabt. Aber jetzt heute im Rewatch, das erste Mal, glaube ich, auch wieder seit Jahren. Und ein paar Sachen kamen noch in Erinnerung, ein paar Sachen waren dann nicht mehr so drin, aber ich freue mich gleich darüber zu sprechen. Genau, das Podcast-Format, was wir so ein bisschen geboren haben mit Watch the Skies, ist, habe ich glaube ich schon erklärt gehabt, dass wir da so einsteigen wollen in das Genre. Wir hatten auch darüber diskutiert gehabt, ob wir das so ein bisschen, ja, so Jahrzehnte abhaken oder so, ne, in der Reihenfolge tatsächlich. Aber ich glaube, wir springen einfach. Wir suchen uns immer einen Film raus, wo wir alle drei sagen, da haben wir Bock drauf und der ist vielleicht auch nicht mehr so bekannt. Ich glaube, wir werden auch ein paar bekannte Filme besprechen, da habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Und dann gucken wir einfach, wie das so läuft und wie das ankommt. Wir wollen jetzt nicht in die exorbitante Breite und episch alles erzählen über den Film, aber halt so, dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann das Gefühl habt, so, oh, da muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Genau, darum machen wir das Ganze. Und jetzt kann ich schon auflösen, beziehungsweise gesagt wurde es ja auch schon, wir sprechen heute über Formicula. Und da so ein paar Hard Facts nochmal reinzuwerfen. Kinostart war damals in den USA am 19.06.1954. In der BRD musste man dann immer noch mal ein paar Jahre warten. Da war am 15. September 1960 im Kino und erst im Fernsehen am 22. Juni 1974. Also es hat noch mal ein bisschen gedauert dann tatsächlich. Und der Film selbst ist tatsächlich ein großer Meilenstein des Science-Fiction atomaren Monster-Kinos, würde ich mal so nennen. Wir haben in dem Jahr 1954 tatsächlich auch eine Besonderheit, weil wir haben zwei große Filme, und zwar im Westen und im Osten. Wir haben im Westen quasi Formicula. Wir versuchen den auch gleich nochmal so ein bisschen vom Genre her einzubetten. Und wir haben auf der anderen Seite welchen Film?
Godzilla.
Godzilla.
Godzilla. Ach,
genau.
Ich dachte, go Trabigo. Aus dem Osten.
Genau, die Geburt von Gojira, den ganz großen Monster, was dann später auch dann im Creature-Kino ja so ein bisschen so die Hauptrolle übernommen hat. Genau. Mag mal einer von euch beiden vielleicht versuchen, das so ein bisschen einzusortieren, warum dieser Film gekommen ist und was ihn so ein bisschen besonders vielleicht macht? Und vor allen Dingen, worum geht's denn eigentlich? Ich glaube, da sollten wir mit anfangen.
Das ist vielleicht nicht schlecht, erstmal zu sagen, worum es in dem Film überhaupt geht.
Genau. Ansonsten Ding Dong. Ding Dong hat immer super Beschreibung für Filme.
Ach ja?
willst du kurz erklären, worum es geht?
Um große Ameisen.
Also besser hätte ich es auch nicht machen
können. Ja, ne? Alles gesagt. Ja, geht um tatsächlich um große Ameisen. Der Film spielt in der Wüste von New Mexico und die Polizei wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mädchen durch die Gegend streunert und sie suchen nach dem Mädel, finden es und im Zuge dessen suchen sie eben die Eltern von dem Kind, entdecken dann einen zerstörten Wohnwagen, seltsame Spuren auf dem Boden, es ist Zucker verteilt.
Jetzt wollte ich gerade sagen, jede Menge Zucker finden
sie. Jede Menge Zucker. Und dann finden sie auch noch ein anderes Geschäft vor, wo ebenfalls Zerstörung vorherrscht, wo sie eine Leiche finden. Und weil sie halt nicht genau wissen, was los ist, wird ein FBI-Agent dazu geholt und zwei Wissenschaftlerinnen, ein Vater und seine Tochter. Und gemeinsam versuchen sie dem Ganzen auf den Grund zu gehen und finden dabei eben raus, dass wir es mit großen Ameisen zu tun haben.
Großen atomaren Ameisen, genau. Jackie, du wolltest so ein bisschen was zum Genre, glaube ich, sagen.
Ja, zum Genre, also meintest ja, wie das irgendwie zustande gekommen ist oder so, das ist
genau.
Mutmaßlich, also das sind ja viele der Science-Fiction-Filme der 50er Jahre, die ja irgendwie dieses ganze damalige Weltgeschehen so ein bisschen oder die damals vorherrschende Angst so ein bisschen widerspiegeln oder eben in Genrefilme verpacken. Das war halt viel Kalter Krieg, der oder eben auch die McCarthy-Ära, diese ganze Kommunisten-Hexenjagd-Geschichte, sag ich mal, aber eben ganz natürlich auch die die atomare Bedrohung oder auch generell das atomare Wettrüsten, was damals eben sehr präsent war und das eben auch eine Furcht bei den Menschen erzeugt hat, weil eben nicht ganz klar war, wo führt das Ganze hin. Und das haben ja viele Science-Fiction-Filme der 50er Jahre wiedergespiegelt, mal mehr, also mal sehr deutlich, mal weniger deutlich, aber so im Kern war das, glaube ich, bei sehr, sehr vielen damals drin.
Genau. Ne, also wir hatten gerade den Koreakrieg, der ging ja 1953 zu Ende. Da war die atomare Bedrohung auch relativ groß, tatsächlich Stellvertreterkrieg zwischen der Sowjetunion und der USA. Und einer der Generäle der USA hatte ja vorgeschlagen, als dann China in den Krieg eingetreten ist, die komplette Ostküste Chinas mit Atomwaffen platt zu machen. Es ist zum Glück nicht dazu gekommen. Genau, aber tatsächlich war da natürlich die Angst sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Und das hat natürlich auch viel diesen Film, glaube ich, geprägt. Man sieht es auch auf der anderen Seite mit Godzilla. Da ging es dann auch nochmal um eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs aus japanischer Perspektive, aber gleichzeitig natürlich auch diese Angst vor dem Atomaren, vor diesem Unbekannten, vor der Strahlung, vor Veränderung tatsächlich. Und in dem Fall immer, wie halt Lebewesen beeinflusst werden dadurch und dann halt zu riesigen Monstern werden.
Ja, wobei, wenn ich das sagen darf, Godzilla ist ja dann nochmal was anderes, weil ich merke, in Japan, da war das Kind ja nun mal in Brunnen gefallen, um das mal so zu sagen. Also die arbeiten ja wirklich dieses Trauma damit ein bisschen auf. Das macht Formicula natürlich nicht. Da ist es ja wirklich noch eher dieses Mahnende, was wäre, wenn vielleicht, wenn wir nicht aufpassen.
Genau. Mhm. Was wäre, wenn, das ist auch ganz, ganz groß in dem Film. Man erinnert, also wir kommen da nachher noch zu, glaube ich, aber am Ende wird dann nochmal der Film beendet, in dem gesagt wird, was kommt da noch auf uns zu?
Das ist exakt dieser typische letzte Satz in solchen Filmen, wo dann nochmal so ein bisschen der erhobene Zeigefinger und hütet euch, Kinder. Wobei ich glaube, das meiste Publikum, was den damals im Autokino gesehen hat, hat diesen Satz gar nicht mehr mitbekommen. Ist wahrscheinlich etwas Besseres zu tun. Genau. Vielleicht das falsche Publikum an dem Rande.
Der Film ist, glaube ich, tatsächlich auf mehreren Ebenen interessant. Er gilt als Blaupause für das komplette Genre der atomaren Monsterfilme, mehr oder weniger. Weil wir haben hier ganz, ganz viele Dinge drin, die immer wieder auch heute noch auftauchen. Ne? Also wir haben so einen geheimnisvollen, mysteriösen Aufbau. Es gibt irgendwas Unbekanntes greift an. Ne? Wir haben später dann die Offenbarung des Monsters oder des Unbekannten im Laufe der ersten halben Stunde meistens. Wir haben so Untersuchungen von Polizei, FBI, Militär. Wir haben den ersten wissenschaftlichen klaren Fokus plus kleine Dokumentationen darüber, wie Ameisen funktionieren. Also man kann in dem Film tatsächlich auch noch was lernen. Und wir haben natürlich auch die ganz große Schlachtpalette am Ende, wo das Militär ganz groß auffährt. Man muss auch dazu sagen, der Zweite Weltkrieg ist seit 9 Jahren zu Ende. Das fand ich sehr spannend in der Vorbereitung zu dem Film jetzt. Unser Podcast, weil man sieht im Film ganz, ganz viele Szenen mit Flammenwerfern und wo auch die Schauspieler tatsächlich mit Flammenwerfern agieren. Das haben die alle selbst gemacht im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die haben die einfach quasi da dran gesetzt und gesagt, komm, hier, die kennst du schon aus damit, ne? Brenn die mal ab, so die Kulisse. Das fand ich sehr faszinierend.
Wo du diesen Fakt vorhin geschrieben hast, hat mich so an Once Upon a Time in Hollywood erinnert, so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Ne? Der Typ mit dem Flammenwerfer, den kann er noch bedienen, ja.
Man muss auch dazu sagen, bevor wir gleich richtig in den Film einsteigen, der Film hätte eigentlich auch noch ganz anders aussehen sollen. Ne? Der ist von Warner ist der produziert worden und die haben quasi dann die Produktion vorbereitet. Allerdings hat Warner gar nicht so sehr an den Film geglaubt damals. Also, dass er ein Erfolg wird, so ehrlich gesagt. Und das trotz, dass wir ein Jahr vorher mit Panik in New York im 1953 von Ray Harryhausen, ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr den gesehen habt, so ein Stop-Motion-Film mit Dinos, die quasi in New York so ein bisschen, alles kaputt machen. Der war tatsächlich sehr erfolgreich für Warner. Deswegen ist es so ein bisschen verwunderlich, dass danach gesagt worden ist, da wissen wir nicht, ob wir da so viel Geld reinstecken sollen. Und der Film ist ja ein Schwarz-Weiß und ist ein Schwarz-Weiß-Klassiker tatsächlich des Science-Fiction-Kinos. Aber er war ursprünglich als Farbfilm geplant. Bis dann quasi das Budget gekürzt worden ist, kurz vor Start, und dann die Macher gesagt haben, okay, dann setzen wir halt doch eher auf Schwarz-Weiß. Und, auch sehr interessant, er ist als 3D-Film geplant gewesen. Und man sieht tatsächlich im Trailer auch noch so ein paar Shots, die tatsächlich auf so 3D-Effekte gesetzt haben. Man hat ihn quasi auch ab und an immer noch in 3D gedreht. Ins Kino kam er dann aber tatsächlich ganz normal. Und ironischerweise wurde er dann für Warner für das Jahr 54 ein absoluter Kassenschlager. Was vor allen Dingen daran liegt, du hast es gerade schon gesagt, Jacko, im Autokino wurde einfach bei dem Film rumgeknutscht. So, das war halt das Ding, wo quasi man zu einem Date gefahren ist um dann so riesen Ameisen auf der Leinwand im Auto zu sehen und dann vielleicht seinen Schwarm, wir reden hier von den 50er Jahren, quasi in den Arm zu nehmen und zu sagen, ist alles nicht schlimm, ich beschütze dich, so mehr oder weniger. auch sehr interessant tatsächlich von der Geschichte her. Wollt ihr noch was ergänzen, bevor wir jetzt so richtig einsteigen?
Ich glaube, wir können einsteigen.
Okay. Hörst du noch was, Chaco? Du hast jetzt viel erzählt. Nee, spontan glaube ich tatsächlich nicht. Und wenn, dann fällt es mir bestimmt später nochmal ein und ich heb dann die Hand.
Okay. Genau, ich habe jetzt tatsächlich viel erzählt. Ich wollte so ein bisschen das Ganze einbetten. Das habe ich jetzt getan. Damit ist mein wissenswertes Faktor jetzt alles ausgespeichert. genau, dann lasst uns doch mal einsteigen in den Film und dann gebe ich jetzt auch gleich ab und halte erstmal die Klappe und dann könnt ihr was sagen. Und zwar, wenn ihr quasi den Film jemanden vorstellen wollt, den der Person noch nicht kennt, wie würdet ihr jetzt rangehen und was würdet ihr sagen, was ist gut und was ist schlecht? Jacko, möchtest du anfangen?
Das ist eine gute Frage, weil das ist ja auch die Frage, wem stelle ich das denn vor? Mhm. Der Film ist jetzt, wenn wir rechnen, 70 Jahre alt. Und das ist ja immer so eine Sache. Ich kenne Leute, die sagen, ein Film ist alt, wenn der 10, 15 Jahre alt ist und reden dann schon von Klassikern und den braucht man dann, glaube ich, auch nicht mit so einer ollen Kamelle aus den 50ern kommen. Also so einen Film würde ich grundsätzlich natürlich immer nur Leuten empfehlen, die da auch ein Interesse dran haben. Das brauchen wir damit gar nicht erst anfangen. Und dann natürlich in erster Linie genreaffinen Leuten. Und was ist gut, was ist schlecht an dem Film? Da müssten wir jetzt relativ viel aushören. Ich behaupte mal, ich habe den Film ja tatsächlich zum ersten Mal jetzt gesehen. Kannte ihn natürlich schon vom Hören sagen und habe drüber gelesen, also was aber noch nie selbst gesehen. Und ich habe mir einen Tuck mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist dann vielleicht auch diese etwas falsche Erwartungshaltung, wenn dann immer von so einem großen Klassiker, auch wenn es ein B-Movie-Klassiker ist, gesprochen wird. Und der hat natürlich auch ein paar altersbedingte Abnutzungserscheinungen, die es gibt ja Abnutzungserscheinungen, die sind okay für mich und mit denen kann ich leben. Einige sage ich, das hätte man damals vielleicht auch schon besser machen können. Ja, so als grobe Einordnung. Und im Detail können wir dann gleich noch drauf eingehen.
Mhm. Ding Dong?
Ja, es ist, wie Jaco sagt, ich denke, es hilft, wenn du eine Person hast, die halt genreaffin ist, die ein Interesse daran hat, ich sag mal, die Geschichte der filmischen Science-Fiction einfach aufzuarbeiten. Weil der Film ist, naja, ich sag mal, die Filme der 50er, 60er Jahre, die sind halt auf eine gewisse Art und Weise inszeniert. Die sind etwas behäbiger, oftmals, ja. Die Effekte sind halt, wie die Effekte halt von damals sind. Ne? Manche sind besser gealtert, manche sind weniger gut gealtert. Wenn du halt jemand bist, der sagt, ich stehe auf CGI, ich mag, dass alles irgendwie so fotorealistisch aussieht, dann bist du bei dem Film halt nicht gut aufgehoben, es sei denn, du willst halt drüber lachen, ne? Du brauchst da, glaube ich, schon so ein gewisses, so eine Vorliebe, so eine Liebe, so ein Respekt einfach für diese Art der Filme. Ja. Und ich sag mal, bei Formicola, die Ameisen sehen jetzt nicht so grandios super toll aus, ne? Also da hast du damals auch tatsächlich schon durchaus besseres Zeug zu Gesicht bekommen, gerade die Effekte von Harryhausen, ne? Wir haben ja schon Panik in New York angesprochen, oder es gibt ja noch, wie heißt denn, 20.000 Miles to Earth, mhm. ja, die sehen halt schon ein bisschen anders aus, ne? Ja, ob heute da so noch eine Ameise mit Fell, ne, so eine, ja, sind halt einfach ein bisschen, es ist so ein Monsterfilm, wie man ihn sich halt klassischerweise vorstellt. Alles ist so ein bisschen steif, bisschen behäbig, groß, ne? Ja. Deshalb, für ein junges Publikum kann man den, glaube ich, nicht wirklich empfehlen.
Ja, das stimmt. Wobei ich mal sagen muss, dass ich die Effektarbeit und gerade die Creature-Arbeit, sage ich mal, gar nicht so schlecht finde für seinen Zeitraum und auch für sein Produktionsvolumen, finde ich das sehr ordentlich. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen was, ich will nicht sagen was Schlechteres, noch ein bisschen was Einfacheres erwartet. Mir hat das relativ gut gefallen, wie sie das umgesetzt haben. Aber da hast du schon recht, da brauchst du jetzt im heutigen Publikum natürlich nicht mitkommen. Wenn man da nicht so eine gewisse Affinität für hat, dann ist es nichts. Und dann kommt der auch ganz schnell in diese Trash-Schublade. Und da möchte ich ihn eindeutig nicht reinstecken, weil das ist für mich kein Trash-Film. Aber er wird heute bestimmt ganz oft so wahrgenommen.
Ja, da gehört auch wirklich nicht rein. Ja, das ist kein Trashfilm, ja, überhaupt nicht. Ich denke, was halt auch noch hilft, ist, wenn man sich halt vor Augen führt, wann der Film halt einfach entstanden ist. Und wie wir gerade einführend schon gesagt haben, was halt da vorgeherrscht hat. Ne? Wir hatten Red Scare, die Angst vor dem Kommunismus, wir hatten die Angst vor dem Atom an sich, ja, von den Auswirkungen, die die atomare Strahlung haben kann. Wir haben immer noch das Kriegstrauma in den Knochen gehabt von den Leuten, ja. Und all das ist ja in diesem Film vereint. Ne? Wir haben die Ameisen, die groß werden durch die atomare Strahlung. Ja, was machen die Ameisen? Wo sind sie? Sie sind im Untergrund, sie sind versteckt, sie leben parallel in einer Art Parallelwelt zu uns. Ja, niemand nimmt sie wahr. Aber gleichzeitig ist die große Angst, dass wenn es zu viele werden, dass sie sich verbreiten, dass es einen großen Krieg gibt, den wir als Menschheit womöglich verlieren können. Also wir haben da eigentlich diese großen drei Motive, die man so dem 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre Science-Fiction-Kino zuordnen kann, die haben wir da alle vertreten.
Exakt, ja. Das meinte ich ja auch vorhin mit diesem Kino der 50er Jahre. Das ist ja zum Beispiel auch Invasion vom Mars oder The Thing oder ganz klar Body Snatchers. Das ist ja auch diese Thematik eben von dieser subversiven Gefahr, die unter uns lautet, die sich unter uns mischt und die quasi die normale Gesellschaft irgendwann unterwandert und übernimmt. Und das macht ja Formicola auch, sicherlich nicht so extrem wie in Body Snatchers oder so, wo ja wirklich dann auch Menschen direkt, sag ich mal, umgewandelt werden. Aber hier gerade durch das, sie leben im Untergrund und gehen dann ja auch später, ich glaube, das kann man jetzt einfach auch schon mal spoilern, in die Kanalisation und bedrohen damit so eine Metropole eigentlich. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass das alles unter dem Mantel der Geheimhaltung immer noch läuft. Dass das Militär das alles so in die eigenen Hände nimmt. Bloß nicht, dass das an die Öffentlichkeit geht, klar, um eine Panik zu vermeiden. Aber letzten Endes ist auch das ein Spiegelbild, wie damals auch solche Geschichten einfach so abgehandelt wurden. Mhm. Ja, also das ist im Prinzip auch schon wirklich so eine kleine, ich will nicht sagen eine Parabel auf die Gesellschaft damals oder auch auf das, was damals in der Politik lief. Aber man kann das schon so übertragen, dass da sehr starke Parallelen sind, auch teilweise negative Parallelen, die damals vielleicht gar nicht so wahrgenommen wurden, dass man das so zeigt. Aber aus heutiger Sicht gerade diese eine Szene in der Psychiatrie.
Genau, die wollte ich gerade sagen.
Genau, wo eigentlich der Arzt kommt und sagt, oh, der Patient, der hat nichts, dem geht's gut. Und dann der Onkel vom Militär hat gesagt, sie hört ein Telegramm, wenn er gesund ist, damit er bloß nichts ausplaudert. Mhm. Fand ich schon bestimmt gängige Taktik damals, dass das in diesem Film damals so gezeigt wurde, schon spannend.
Ja, also zum Kontext sollte man vielleicht sagen, es ist ein Augenzeuge, der halt sagt, er hat fliegende Untertassen gesehen, genau. So beschreibt er es. Und er sagt, eigentlich sah es halt aus wie große fliegende Ameisen. Ja? Und er ist halt nicht verrückt, klar, sondern und das wissen die Leute, die ihm gegenüber sitzen auch definitiv. Aber als sie dann raus sind aus dem Behandlungszimmer und so wie du sagst, der Arzt dann sagt, ja, wir können ihn wieder entlassen, ist alles gut, dann sagen sie, nö, halten Sie den mal schön den Verschluss. Genau. Ja? Und wenn ich mich nicht täusche, haben wir dann auch einen einmonatigen Zeitsprung mit drin. Ja, das heißt, er sitzt dann eigentlich immer noch, theoretisch, in dieser Nervenheilanstalt seit einem Monat.
Genau, weil die haben das Telegramm einfach nicht losgeschickt, genau, drin steht, dass er gesund ist.
Kann ja, man mal machen. Das ist schon heftig, ja, weil das so beiläufig gesagt wird. Ne? Ja. Das ist kein Thema, es wird nicht irgendwie thematisiert, sondern es ist einfach so ganz beiläufig, oh, machen wir jetzt halt so.
Genau, und es hat so einen witzigen Effekt auch irgendwo, aber wenn man es mal genau bedenkt, ist das eigentlich ziemlich krass, also was das auch so auflegt. Ich glaube, es wurde damals tatsächlich oft so gemacht. So, der ist unbequem, der weiß was, und dann wird man weggesperrt. Ne? So. Ist jetzt Regierungssache, ist mir egal, ob der verrückt ist hier, ist der ganz gut aufgehoben. Ne? Ja.
Ich glaube, das, was ihr alles gesagt habt, ist auf jeden Fall super wichtig, wenn man den Film so ein bisschen für sich selber auch einsortieren möchte, ne, wenn man den geguckt. Ich hatte letztens irgendwann mal einen Western geguckt gehabt in Schwarz-Weiß. Genau, High Noon tatsächlich mit meinem Sohn. Und,
mit deinem Sohn? Ach, echt?
Ja, klar, 12 Uhr mittags, das geht schon. Und im Nachgang meinte er, ja, der Film war ganz gut, aber das Schwarz-Weiß war richtig scheiße. Ne, also da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Ich war aber tatsächlich beim Rewatch überrascht an manchen Stellen nochmal, wie gut auch tatsächlich dieser Film auf manche Punkte eingeht und funktioniert. Man kann richtig viel kritisieren an dem Film, ne? Dieses Militärgedöns, die Klischees, die da auch teilweise aufgemacht werden von den Figuren, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber das, was du auch gesagt hattest, Ding Dong, diese Bedrohung, ne? Und diese Erklärung von den Ameisen und dann gibt's die Königin, die fliegt dann weg und es gibt zwei neue Nester, die müssen erst gesucht werden. Und wenn wir es nicht schaffen, dann erzählt der Wissenschaftler, dann dauert das nicht lange, bis wir quasi weltweit einen Kampf gegen Riesenameisen führen, den wir wahrscheinlich verlieren werden. Ne? Also das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Und da gebe ich Jacko schon mal recht, die Effekte für das, was der Film ja eigentlich vom Budget her nochmal abgeklapst bekommen hat tatsächlich. Ich meine, die hatten drei Ameisen hatten sie als Figuren quasi, die sie aufbauen konnten. Man sieht auch nie mehr als drei Ameisen deswegen. Dafür macht er das richtig gut, weil er immer irgendwie Wind drin hat, Bewegung drin hat, so, ne? Also dieser Bildaufbau funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Die haben dann so Tunnel gehabt in Los Angeles, die sie irgendwie benutzen konnten. Die haben sie dann einmal als dieses Nest umgebaut, was auch hervorragend auch als Kulisse funktioniert. Und dann am Ende fahren die ja mit ihren Jeeps da auch durch die Kanalisation, um dann die Ameisen zu jagen. Also das funktioniert für mich zumindest auch heute von den Effekten her noch richtig gut. Auf der anderen Seite natürlich auch manche Sachen nicht mehr so gut. Genau.
Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte ja nicht damit sagen, dass die Effekte grundsätzlich schlecht wären von damals, aber wir sind halt, glaube ich, alle drei Leute, die affin sind auf sowas, ja, vielleicht auch was Practical Facts angeht, ja, und einfach so ein bisschen die Liebe sehen, die einfach in solchen Filmen drinsteckt, ja. Und wenn du das halt jemandem zeigst, der eben das nicht so fühlt, dann wird er halt die Effekte kritisieren. Das liegt jetzt nicht an Formicola, das liegt an all, da kannst du alle Filme nehmen aus den 50ern, 60ern, ja. Auch aus den 70ern meinetwegen, ja. Es ist dann halt einfach so. Ja. Aber ja, natürlich, die Effekte für diesen Film, für diese Zeit, da kannst du nichts groß kritisieren. Ja.
Ja, bin ich auch absolut der Meinung von dir. Was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat, aber was ich vielleicht auch aus damaliger Sicht anders hätte machen können, ich finde, der verliert sich gerade im Mittelteil so ein bisschen, was die Spannung angeht. Der fängt super an, finde ich. Also der Anfang ist fast grandios. Die ersten 15, 20 Minuten. Du bist ja sofort drin in der Handlung. Es ist total atmosphärisch. Dieses Rätselhafte, was ist da vorgefallen? Gut, man weiß es, weil jeder weiß, wenn sie von Mikula guckt, worum es da geht.
Ja, ne? Meistens sind auf dem Cover drauf.
Sind auf dem Cover, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Aber sag doch mal so, wäre ich jetzt 1954 mit meinem Schwarm ins Autokino gefahren und dachte, ach, super Fummel, mal gucken, was läuft, und habe mich nicht über den Film informiert, dann wäre das schon ziemlich Suspense, was denn da gerade passiert. Mhm. Und das macht er auch wirklich toll, auch mit diesen Soundeffekten, also dieses Zurren, dieses
Das Fiepen, dieses
ja, Frequente. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist super. Ne? Und dann, wenn so ein bisschen die Katze aus dem Sack ist, was denn da los ist, dann verliert er, finde ich, sich so ein bisschen darin, bis es dann wieder zum Showdown kommt. Also es ist dann so ein bisschen, nicht alles, um Gottes Willen, nicht langweilig oder so, aber da fehlt ihm so ein bisschen Drive und manchmal auch so dieser durchgängige Spannungsbogen, der mich komplett dabei hält. Ich finde, war auch überrascht, dass der verhältnismäßig lange geht für solche Filme. Der geht um die 93 Minuten. Und ich hätte jetzt vorher gedacht, wo ich auf die Blu-ray geguckt habe, was geht der, 77 Minuten, vielleicht 80? Weil das ist so die klassische Länge für solche Filme aus der Zeit. Da ist 93 schon recht lange. Also, heute ist das ein Witz, aber das merkt man hier auch manchmal. Ne? Manchmal wünscht man sich dann tatsächlich ein bisschen zackiger, und das, obwohl der nur 93 Minuten geht. Das klingt total absurd heutzutage, aber hier passt es eigentlich, finde ich, ganz gut.
Ja, ging mir da genauso. Der Anfang war, ich sag mal, Minute 28 rum sieht man ja das erste Mal, wovon die Gefahr denn tatsächlich ausgeht und was jetzt der Antagonist sein wird. Ja, bis dahin war der gut aufgebaut, vor allem, weil er ja auch im Hellen spielt. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Das ist jetzt nicht in der Dunkelheit, sondern wir haben die ganze Zeit erhellichten Tag, und trotzdem schafft es der Film, einen irgendwie durchaus zu fesseln. Ja, und so ein bisschen so eine Gruselstimmung aufzubauen.
Ja. Ja.
Im Mittelteil ist er halt ein bisschen dialoglastig, ja, wird halt versucht zu erklären, und es läuft ja auch relativ, ich sag mal, einfach für die. Ja. Es wird halt erzählt, ja, wir haben große Ameisen, oh ja gut, da sind aber welche noch nicht überzeugt, na gut, dann erkläre ich euch mal, was eine Ameise ist und warum die gefährlich sein könnten, und schon haben es alle geglaubt. Wir sind es ja fast schon gewohnt aus den meisten Filmen, so dass du erstmal bis zum Schluss erklären musst, so, ah, was ist denn, und keiner glaubt dir, und ah, ich hab's doch gesehen, und ja,
ja,
das aber ist fast
das sind jetzt auch die 50er, weißt du, wenn die staatliche Obrigkeit kommt und sagt, das ist so,
das dann ist wird so, gesagt, dann toll, ist das so, genau.
Dann ist das so. Sie sind bestimmt klüger als ich. Es ist fast
schon erfrischt gewesen, wie einfach das da ging. Wir haben große Ameisen, wir müssen sie bekämpfen, wir brauchen das Militär, okay.
Ja, da kommt halt nicht so ein dahergelaufener Penner von Sheriff und sagt, wir müssen den Strand sperren. Der sagt, nö,
Und
Militärwissenschaftler.
Und wenn dann gesagt wird, von wegen, wir setzen Giftgas ein oder wir wollen die ausbrennen tatsächlich, dann wird gesagt, da sind noch zwei Kinder irgendwo drin oder die Stadt ist in Gefahr. Auch das hat mich eher gewundert. Das kennen wir auch eher anders aus solchen Filmen.
Ja, das stimmt.
Ich fand es auch spannend, dass der Sergeant, der am Anfang das Mädchen gefunden hat, dass er bis zum Ende dabei war bei seiner Aktion. Man kennt es ja eigentlich immer so, das FBI kommt, übernimmt so, Polizisten, ihr seid jetzt erstmal außen vor, wir übernehmen. Und hier so alle Hand in Hand, ja, ganz easy.
Ja, das stimmt, das stimmt. grundsätzlich fällt mir jetzt dazu ein, also was auch ein kleiner Schwachpunkt von dem Film ist, ist, dass mir diese menschlichen Figuren, das sind ja relativ viele eigentlich, die so eine gewichtige Rolle spielen. Das sind die beiden Wissenschaftlerinnen und da ist eben dieser Polizist vom Anfang, da ist der FBI-Mensch, da ist dieser Typ noch vom Militär, der eine relativ große Rolle spielt. Aber irgendwie, also so richtig kristallisiert sich für mich da kein Protagonist raus.
Genau.
Das ist alles so ein Kollektiv irgendwie. Mhm. Spricht ja jetzt eigentlich auch schon wieder für Kommunismus. Ich weiß nicht, ob das so Absicht war, dass da keiner raussticht. Ja, irgendwie so richtig interessant ist auch keiner. Also ich fand den kauzigen alten Wissenschaftler noch am interessantesten, weil der halt so diesen urigen Onkel-Effekt hat und immer so das Gefühl hat, der will eigentlich gleich nach Hause so und macht mal ein bisschen schneller und was soll das hier alles? Den fand ich ganz lustig. Die anderen sind so sehr blass irgendwie.
Harold Medford heißt da.
Ja. Heißt das so, Das wollte ich vorhin schon sagen, quasi auch mit den Klischees, ne? Also wenn uns da die Leute irgendwie vorgeworfen werden, dann sind die halt so Abziehbilder. Da ist der Polizist, der ist ein bisschen mürrisch. Da ist der FBI-Typ, der ist neugierig. Da ist der, ne? Also mehr ist es ja tatsächlich nicht. Mehr erfahren wir über die auch nicht. Mhm. Und jetzt hau ich mal einen Spoiler irgendwie mit rein, so ganz kurz, weil der vom Armee, der versucht ja dann die Kinder am Ende in Los Angeles ja dazu retten in der Kanalisation. Und da passiert ja auch was mit dem und du denkst dir so, okay. War mir jetzt egal. So.
Es ist fast egal, wem das passiert. Also es ist völlig wurscht, wer dann wann vielleicht eventuell mal und so. Ist egal. Also das dient alles so der großen Sache. Du bindest dich da überhaupt nicht an Figuren. Ging mir zumindest, so bei euch ja scheinbar auch.
Ja. Und am Ende haben alle Armeeuniformen an. Egal, ob das der Polizist aus der Panther war oder der FBI-Typ. So, ne?
Echt? Also,
ja, ja.
Alle gleich befördert worden, ne?
Ja, genau.
Naja, aber du hast ja am Anfang schon, ich glaube, du warst es, Thomas, ne? Wir haben hier das Militär, wie in manchen Filmen damals üblich, so als den Retter, ja, der halt am Ende kommt und alles nochmal klärt.
Man muss ja auch dazu sagen, in der Zeit war es noch relativ einfach, quasi Menschen zu akquirieren und anzuheuern, die sich damit auskennen, die die LKWs noch fahren, die vielleicht sogar noch einen Jeep zu Hause haben, ne, die mit den Flammenwerfern umgehen können, die Uniform vielleicht noch mitbringen. So, das ist halt alles nicht so lange her tatsächlich. Und
deswegen, das Blut rausgewaschen.
Genau, deswegen war das, glaube ich, auch relativ einfach, dann diese Szenen halt zu drehen. Was ich so begeisternd finde, wie sie halt mit diesen Ameisen Attrappen umgegangen sind. Ne? Also die haben ja ständig Knallbonbons darauf gefeuert, also die Effekte hatten wir ja schon, ne? Aber die haben die auch mehrmals abgefackelt. So, ich weiß gar nicht.
Die hatten ja nur drei.
Ja, genau, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ne? Entweder haben die Szenen dann so in Reihenfolge gedreht, dass sie dann halt diese Flammenwerfer mal einsetzen. Aber dass halt so oft Flammenwerfer eingesetzt werden, das fand ich spannend. Ja,
wirklich, wirklich spannend, weil wenn du sagst, die hatten nur drei, jetzt lass da mal was schief gehen und wir haben noch ein paar Szenen zu drehen, was machst du denn dann? Da stehst du ganz schön doof da. Da muss doch noch einer ins Kostüm schlüpfen. Ne? Und dann wird's albern.
Ich überlege gerade, von den Klischees sind wir jetzt schon irgendwie so ein bisschen ausgegangen. Den Mittelteil hatten wir auch schon, da gehe ich auf jeden Fall bei euch mit. Ne, weil da verliert er sich so ein bisschen in diese ganze Erklärung, ach, wir suchen jetzt die Ameisennester und wir müssen da hier noch ein interviewen und dann sind sie nachher in Los Angeles und befragen Alkoholiker, was sie so gesehen haben. Und
das ist auch eine geile Szene.
Das ist manchmal auch ein bisschen sehr, sehr witzig. Also vielleicht auch so ein Humor, der in dem Film eingearbeitet worden ist, wo ich mir nicht so sicher bin, ob der so immer gewollt ist tatsächlich. Oder ob der einfach so von den Autoren so, ich erinnere nur die Szene mit dem Zug und dem Zuckerdiebstahl in Los Angeles.
Ja.
Das ist ein bisschen absurd, muss ich gestehen.
Ja, generell dieser riesen Zuckerdiebstahl, das ist wirklich, das wirkt so ein bisschen so ein Fremdkörper ein bisschen in dem Film.
Aber ich würde fast sagen, dass es Absicht war, weil wir haben ja zum Beispiel einmal als der Harold Medford, es gibt eine Szene, wo sie im Helikopter sind und er über Funk mit dem ich glaube, es sind zwei Helikopter, mit dem anderen Helikopter kommunizieren will. Und man muss ja immer am Ende
oh, stimmt, ja,
der
ja.
Aussage sagen. Ja. Und das hat er halt voll nicht hingekriegt. Die Szene war eindeutig humoristisch aufgebaut. Mhm. Ja, wenn er das immer vergisst und er dann bemängelt, warum man das denn sagen muss, doch so blöd wäre und dann nur gesagt kriegt, das ist aber Vorschrift, das macht man so. Ja, das ist halt dann die Begründung, ja. Und ihr habt es ja schon gesagt, am Ende der eine in der was die Irrenanstalt, der eine Trinker, ja, wenn er dann, ich bin der Kapitän vom Sauf, bla bla bla, ja.
Mach mich zum Spieß der Saufkompanie.
Ja, genau. Also das kann man ja nicht ernst meinen.
Ja. Nein, das ist natürlich
bewusst reingebracht. Vielleicht sollte das einfach nochmal diesen ganz gruseligen Film so ein bisschen auflockern.
Wahrscheinlich.
Ja, kann sein,
ne?
Kann wirklich sein.
Ja, möglich, natürlich. Ja. Ich meine, wir haben ja auch im Mittelteil eine Szene, die zwar für mich persönlich die stärkste, das ist die, wo eben der Ameisenbau betreten wird.
Mhm.
Ja. Da haben wir dann auch endlich mal ein bisschen Dunkelheit. Ja, wir sehen Kadaver von den Ameisen und sie kämpfen sich so langsam durch, dieses Gas durch, was am Boden wabert. Das fand ich persönlich so die atmosphärischste Szene von dem ganzen Film, muss ich persönlich sagen. Weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, kann man mitgehen. Also auf jeden Fall eine sehr starke Szene.
Ja. Nee, hatte ich ja schon gesagt, dass sie da auch gut mit so Nebeleffekten und sowas auch gearbeitet haben. Ne? Du hast, das ist keine starre Kulisse, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwo im Studio aufgenommen worden, sondern irgendwie lebt das Ganze. Ich glaube, das macht viel von dieser Atmosphäre aus, ne? Und der Humor, da könnt ihr schon recht haben, dass das eingebaut worden ist, um so einen Film vielleicht auch das Risiko so ein bisschen rauszunehmen. Stell dir mal vor, der wäre nur so rein düster Horror gewesen. Ne? Vielleicht hätte er dann auch am Ende nicht so gut funktioniert. Ein Beispiel habe ich da noch, das würde ich gerne mit reinbringen. Mhm. Zuckerdiebstahl. Zur Erklärung, die Ameisen knuspern halt einen Zug an und klauen halt tonnenweise Zucker. So wird's erklärt und dann fahren die da ja hin und interviewen erstmal den Typ, der dafür verantwortlich war und werfen ihn so ein bisschen vor, dass er an einem Diebstahl beteiligt war. Das fand ich auch skurril. Und vorher sind sie an dem Zug und dann beschwert sich der eine die ganze Zeit, weil er sonntags arbeiten muss. Und dann will er am Ende jetzt nochmal wissen, warum er zum Teufel jetzt am Sonntag hierher kommen musste und sein Kollege so wissbegierig ist, wer diesen Zucker geklaut hat. Und als Antwort bekommt er einfach nur: Er ist ein Süßschnabel. Ich musste wirklich laut lachen. Es tut mir leid. Das war wirklich gut, ey.
Ja, ich glaube wirklich, das kann wirklich daran liegen, dass man damals vielleicht auch gedacht hat, dass solche Themen für das Publikum noch viel zu schockierend sind in einzelnen Fällen. Und dann bringt man eben so einen Humor mit rein. Also ich kann es nicht einschätzen, ob das Publikum der 50er wirklich teilweise noch so zart beseitet war, dass
ein
Film dann wirklich Angst und Schrecken. Ja, gut, Krieg der Welt. womöglich war das wirklich so, da so ein bisschen mal den Drive rauszunehmen oder so ein bisschen das Shock-Value rauszunehmen, damit nicht alle schreiend in Ohnmacht fallen. Ich weiß es nicht.
Also ich kann es mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja, ich meine, für uns ist es natürlich jetzt schwierig, ja, aber ich meine, wo hat man denn damals schon so große Kreaturen überhaupt gesehen? Ja, ich meine, das war ja alles noch relativ neu, ja. Und ich meine, du siehst da auch mal eine Leiche und dann siehst du auch mal Knochen, ja. Und für uns, wir sagen da jetzt vielleicht so, ja, komm, kein Problem. Aber damals, glaube ich, waren solche Dinge tatsächlich relativ schockierend. Ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es wäre super spannend, wenn man da jemanden hätte, der damals diesen Film im Kino gesehen hätte.
Ja.
Oder wenn man irgendwelche Stimmen wüsste, ja, so ein Meinungsbild dazu. Ja,
ja. Dazu fällt mir ein, weil Thomas das ja vorhin meinte mit High Noon und seinem Sohn. Als ich den Film geguckt habe, hat mein Sohn nebenbei auf dem Sofa gesessen und Switch gespielt. Und ich dachte mir so, kann ich den jetzt überhaupt gucken, wenn er dabei ist? Ich dachte mir, ach, ich probier's mal, wird schon nicht so schlimm sein. Er guckte auch nur irgendwann von seiner Switch hoch. Das erste war, ist der immer schwarz-weiß? Und ich meinte so, ja, der ist schon sehr alt. Und irgendwann kam dann, sind das Ameisen? Ich meinte so, ja, Riesenameisen. Aha, und hat weitergezockt. Also den schockt das überhaupt nicht.
Ja, ja, genau, ne? Das ist halt
von daher.
Ja. Ja, ich glaube, mein Sohn hat auch schon andere Sachen geguckt, als so Attrappen, Riesen, ja. Ameisen im Schwarz-Weiß.
Einer auch, aber das sage ich hier jetzt nicht, nachher kommt's Jugendamt. Ist halt so.
wo ich noch überrascht war, es gibt ja dann tatsächlich mit der Dr. Patricia Medford, heißt sie, Johann Weldon gespielt.
Mhm.
Auch eine starke Frauenfigur, die da so einfach so etabliert worden ist. Ja, sie ist die Tochter von dem Wissenschaftler, ne? Sie wird da so reingebaut. Aber sie hat nicht so diese klassische, oh, ich muss sie retten, Rolle, fand ich zwischendurch.
Teils. Ja. Also starke Frauenfigur, gebe ich dir recht, in dem Sinne, dass sie ja eine Akademikerin ist und das genau. So ein Überraschungseffekt ist, sie kommt aus dem Flugzeug, oh, das ist ja eine Frau. Na, sowas, ne? Hat die was gekocht oder so? Nein, es ist tatsächlich die Frau Doktor. Und wird auch so ein bisschen stark und selbstbewusst oberflächlich dargestellt. Aber natürlich muss sie auch mal gerettet werden. Dafür ist sie einfach Frau und da, ne? Ein, zwei Szenen. Und so richtig emanzipiert wirkt sie für mich dann auch. Sie ist ja auch nicht die Heldin in dem Sinne. Also wenn sie am Ende irgendwie den Tag retten würde oder so, dann hätte das für mich einen anderen Stellenwert. So wird das so eine Emanzipation ein wenig vorgegaukelt, würde ich nicht sagen. Aber es ist sehr plakativ im Sinne von, ja, die ist Akademikerin, die hat auch was zu sagen, die hat auch was im Kopf. Und die ist nicht nur hier, um irgendwie Martinis anzurühren und zu putzen. Aber letzten Endes wirklich stark oder so die Heldin des Films ist sie am Ende auch nicht. Sie braucht die Männer auch, um da nicht irgendwie am Ende auch mit dem Zucker weggeschnackselt zu werden, so ein bisschen. Also so ganz stark, finde ich, ist sie da nicht.
Ja, ich bin da bei Chaco. Ich fand, die Einführung ist ja schon so, sie kommt aus dem Flugzeug und das Erste, was ist, oh, ich hänge hier fest. Okay. sie schafft's ja, es ist ja noch ein Wunder, dass sie es dann selber schafft und kein Mann ihr dabei helfen muss, ja, sich zu befreien. Ja, aber das ist halt schon so eine, ja, weiß ich nicht, ob es die jetzt gebraucht hätte, weißt du? Sie hätte genauso gut einfach aus dem Flugzeug aussteigen können. Da ist sie. Ja, das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Andererseits gibt es ja diese Szene, wo, wir haben ja schon gesagt, es geht irgendwann in den Ameisenbau hinein, wo sie sich halt gegenüber den Männern durchsetzt und sagt, ich gehe damit runter, mein Vater ist zu alt, der kann das nicht mehr. Ihr braucht aber jemand, der wissenschaftliches Know-how hat. Ich gehe da rein, ja, und setzt sich auch durch und geht dann auch letzten Endes wirklich mit rein. Ja. Aber gegen Ende, ja, verfällt es halt so ein bisschen, ne? Dann wird sie halt zu einer Statistin, wie eigentlich mehr oder weniger alle Figuren so ein bisschen, ne? Wir haben ja schon gesagt, so einen richtigen Protagonisten, der uns als Identifikationsfigur dient, ja, gibt's eigentlich nicht, ne? Also der Fokus ist schon arg auf den Antagonisten, auf den Ameisen, finde ich persönlich.
Das ist richtig. Aber im Kontext des 50er-Jahre-Kinos, klar, ist ihre Figur schon etwas selbstbewusster, etwas,
absolut.
Etwas emanzipierter als andere Frauenfiguren, auch noch bis in die 60er Jahre hinein, wo das ja ganz oft eigentlich wirklich nur schmückendes Beiwerk war, klar. Aber noch, sag ich mal, weit weg von einer wirklich starken, unabhängigen Frau.
Das meinte ich auch gar nicht, sondern eher, sie ist keine Figur, die da reingebaut worden ist, die dann quasi vor den Ameisen schreit und wegläuft und dann müssen die Männer sich ständig retten. So. Da war ich ein bisschen überrascht.
Ja, das stimmt.
Okay. Ich würde noch gerne zum Finale kurz hoppen. Weil da sind sie ja dann so investigativ in Los Angeles unterwegs, um den Bau zu finden. Und das hat ja so ein bisschen auch so Detective-Anleihen plötzlich, weil dann ist dann so ein Familienvater mit den beiden Kindern verschwunden. Und dann suchen sie das erst und dann finden sie dann das Flugzeug noch und versuchen dann rauszufinden, wo die langgelaufen sind. Und dann stürmen die ja nachher das Nest. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, das Militär übernimmt ja dann die Kontrolle. Dann wird ja auch die Zivilbevölkerung gewarnt und alle wissen Bescheid. Oh mein Gott. Ich stelle mir das immer so vor, wenn heute jemand vor das Fernsehen treten würde und sagen würde, Achtung, Riesenameisen sind unterwegs. Bitte passen Sie auf. Das wäre spannend. Genau, und dann fahren sie ja nochmal so ein bisschen so das Actionfeuerwerk hoch. Und ich finde auch da, also klar, das mit dem anderen Nest in der Erde fand ich spannender, ehrlich gesagt. Aber da wird noch mal richtig gut Action aufgefahren, bis du dann am Ende dann quasi diese letzten drei Ameisen, ne? Also drei Ameisen, quasi dann festsetzen und dann noch mal richtig Feuer frei machen. Das fand ich auch cool, ehrlich gesagt.
Ja. Das Finale ist relativ actionlastig. Da war ich jetzt auch noch mal überrascht. Ich habe ihn jetzt insgesamt zweimal gesehen, dass da doch noch einiges abgeht am Ende. Muss man anerkennen.
Ist so, also da hauen die doch mal ordentlich einen raus für die Verhältnisse, ne? Aber auch ganz witzig, wenn du halt sagst, es gab nur diese drei Attrappen, dass sie am Ende echt nur diese Flügelchen dann angeklebt haben.
Ja, genau. So.
Wie in so einer Fotobox, weißt du, wo man sich da aufsetzen kann, so zack. Aber okay. Der Showdown, der hat schon was. Also ich finde auch dieses beengte Setting da in der Kanalisation, das ist echt cool. Das ist, also ja, das möchte ich dem Film auch gar nicht zu Wort machen. Ich möchte mit dem Film überhaupt keine großen Vorwürfe machen. Ich finde halt nur, es ist natürlich aus heutiger Sicht, es ist kein großartiger Meilenstein des Genres mehr, würde ich jetzt mal so sagen. Oder er ist natürlich wichtig fürs Genre. Ob es jetzt Must-See in unbedingt ist für jedermann, das wage ich mal hinzustellen. Es gibt sicherlich Genre-Klassiker, da würde ich sagen, die musst du auch mal gesehen haben, wenn du jetzt nicht unbedingt dem Science-Fiction-Film oder dem Science-Fiction-Horror zugetan hast. Jeder sollte mal ein Alien gesehen haben. So, und oder andere Filme, aber das den werf jetzt vielleicht nicht.
Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Es ist ein lohnenswerter Film, aber es ist jetzt echt keiner. Ich meine, wir haben so Filme wie Kampf der Welten zum Beispiel. Würde ich sagen, das ist einer, den sollte man gesehen haben. Invasions of the Body Snatchers ebenfalls. Ja.
Selbst ein Tarantula, der ja sehr ähnlich ist. Aber ja, den finde ich dann doch noch deutlich sehenswerter, auch heute noch.
Geht mir genauso. Geht mir genauso, ja.
Es ist eher so ein Film, der zur Vervollständigung dient. Ne? Also dem, ja, muss man ihn aus der historischen Perspektive gucken. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen genreaffin ist und tatsächlich mal alles vervollständigen möchte, wie das so gekommen ist, wie es heute gekommen ist, dann gehört er halt dazu. Aber ansonsten gebe ich euch recht, boah, das ist jetzt nicht der Film, den ich jetzt rauspacken würde, wenn ich jemanden sagen würde, komm, steig mal in Science-Fiction-Horror-Monster-Genre ein. Ne? Dann würde ich...
Ja, oder genau. Godzilla hatten wir ja vorhin als Direktvergleich. Natürlich, genau. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Vielleicht nochmal, falls ihr jetzt nichts mehr habt, wo ihr über den Film selbst sprechen möchtet, hätte ich noch zwei Dinge. Habt ihr nicht? Okay.
Fällt mir gerade nichts an, spontan, nein.
Genau, das eine, was ich noch sagen wollte, der Film hat dazu geführt, weil er halt an den Kinokassen auch erfolgreich war und das natürlich wieder reproduziert werden sollte, eine ganze Reihe von nachfolgenden Monsterfilmen hervorgebracht. Vor allen Dingen dann auch 55 schon. Tarantula hatten wir gerade schon. Ob der davon beeinflusst worden ist, habe ich jetzt nicht mehr genau recherchieren können, aber ich glaube schon. Aber dann ging halt bis Ende der 50er tatsächlich so ein Film nach dem anderen. Und die wurden immer schlechter. Das muss man halt dazu sagen. Das ist ja immer so, wenn irgendwie so ein ne, wenn so ein Kassenschlager entsteht und die Leute das Gefühl haben, so boah, das zieht jetzt, ne? Dann kloppen die halt so Billo-Kopien davon raus und das war natürlich da auch der Fall.
Aber das ist ja auch gerade bei Creature-Filmen oder das sieht man ja auch im modernen Tierhorror von mir aus. Da gibt es ja nur diese wenigen Perlen und wenn es da mal einen richtigen Knaller gibt, dann wird da kopiert, bis der Arzt kommt. Das ist alles Müll in der Regel, was da kommt. Das ist einfach so. Weil dann einfach gedacht wird, super, da haben wir jetzt ein großes mutiertes Monstertier und mehr brauchen wir nicht, das funktioniert und sieht gar nicht, dass der Film auch andere Qualitäten hat, abseits dieses Fies, dass das ja im Prinzip nur der Aufhänger im Idealfall ist. So siehe der weiße Hai zum Beispiel.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Hai-Horror. Und es den Hai ja kaum gebraucht hat, letztendlich. Ja.
Wiederholt sich immer wieder. Und was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall, dann hat es zum Ende der 50er irgendwann abgeebbt, weil die Leute dann scheinbar genug hatten. Ich will die Scheiße nicht mehr gucken. Und dann hat tatsächlich nur noch Godzilla übernommen. Also tatsächlich bis, glaube ich, Mitte, fast Ende der 60er Jahre gibt es so Monsterkino und fast nur noch Godzilla. Da hat er dann quasi dann seinen Höhepunkt damals in dieser Trash-Ära auch gehabt.
Wobei, ich bin jetzt nicht so der Godzilla-Fachmann, was so diese Filme, die dann später kamen, angeht. Aber waren die jetzt qualitativ auch alle so hochwertig?
Oder nein.
Fettnäpfchen, das denke ich mir nämlich auch. Nein. Das, was ich dann mal so zufällig gesehen habe, so habe ich auch gedacht, auch spannend. Ne? Muss man auch mögen halt. Von daher, ja. Aber der blieb halt weiter erfolgreich, aber.
Genau, das ist halt der Unterschied, ja. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage für euch. Und zwar, wenn wir den Film remaken würden, würde das heute noch funktionieren?
Vielleicht, aber auf eine ganz andere Ebene. Also, dann musst du den wirklich als, leider muss ich sagen, als CGI-Film machen, wenn du einen großen Erfolg haben willst. Ich glaube nicht, dass du mit handgemachten Effekten damit ein breites Publikum kriegst. Ich fände es geil, wenn man damit halt auch von mir aus einen big budgetierten Monsterfilm, Science-Fiction-Creature-Film macht, noch mit viel handgemachten Effekten und vielleicht teilweise nur CGI. Aber ich denke, es würde, wenn, auf einen 90% CGI-Film hinauslaufen. Und dann geht's nur über Spektakel, weil ich glaube, inhaltlich oder mit dieser Message oder diesem Subtext, das ist dahinfällig. Den wird's vielleicht geben, bezogen auf moderne Sachen, wie, was weiß ich, auf den Kampf gegen den Terror oder was weiß ich, aber nicht so wie hier, sondern einfach sehr plakativ dann. Und der würde wirklich nur über Spektakel funktionieren. Und dann ist halt die Frage, wie viel Tempo hat der, wie viel Schauwert hat der, wie geil sieht das aus, wie gut ist der handwerklich gemacht, dann geht es nur über diese Dinge. So wie der jetzt ist, nein, natürlich nicht. Also wäre eine ganz andere Baustelle.
Ja, sehe ich genauso. Ich meine, wenn man es jetzt so sagen möchte, im übertragenen Sinne, könnte man ja behaupten, dass Starship Troopers mehr oder weniger sowas schon gemacht hat. Ne? Wir haben große Insekten, die auf einem anderen Planeten sind. Wir haben den großen Kampf Bugs gegen Menschheit. Ja?
Ja.
Und so wie du sagst, es ist Spektakel. Es ist natürlich auch noch die Kritik am Militarismus mit drin bei Verhoevens Film.
Ja, ja, nicht nur ein bisschen. Also ich finde, das ist ja nochmal so ein Ausnahmefilm, der da eine ganz andere Schiene fährt als andere.
Genau. Mhm. Wobei ich sagen würde, oder einfach mal behaupten würde, ich glaube, auch wenn es das nicht gewesen wäre, sondern der nur auf den Exzess ausgegangen wäre, wäre Starship Troopers trotzdem relativ erfolgreich geblieben.
Erfolgreich auf jeden Fall. Er hätte aber sicher nicht diese Qualität, die ich ihm
zuspreche. Ja, er hätte
zuspreche.
Nicht den Ruf, den er jetzt einfach genießt mittlerweile. Ja, ja,
der Film ist aber auch grandios. Ja, will ich meine Lanze für den Film brechen. Als reiner Spektakelfilm wäre er mit Sicherheit erfolgreich, aber wahrscheinlich auch nicht so sensationell, wie ich ihn zumindest finde.
Ja, wäre nicht mehr so in Erinnerung. Bei mir wahrscheinlich schon, ich stehe auf sowas. Ja, großer Kampf gegen große Insekten, ja, super. Ja, aber nee, wenn er so wäre, Formicula als Remake, in der Art, wie er da jetzt inszeniert worden wäre, nee, es muss, so wie Chaco sagt, der Exzess muss dann her.
Oder
dann muss es auch grafisch werden, ne? Also
ja,
nicht nur der große Kampf, es muss dann auch wirklich ans Eingemachte gehen, ja, dann müssen die Körperteile wegfliegen und
ist so. Oder im schlimmsten Fall kriegst du halt dann so einen modernen Roger Corman Billow Trash, also das, was Roger Corman heute so produziert, dieser ganze Octo Shark versus weiß ich was Scheiß. Und das will ja auch kein Mensch gucken.
Nein, das will keiner. Genau, ich würde da auch mitgehen tatsächlich. Also so richtiges Blockbuster-Exzess-Kino hätte was tatsächlich. So Weltenvernichtungen gegen Ameisen. Ich würde noch einmal in den Ring werfen, so in der Inszenierung und Erzählung wie Monsters von Gareth Edwards. Also das hätte vielleicht auch noch mal was, wenn das so subtil erzählt wird, ne? Vielleicht auch noch mal aus so einer Fluchtexpertise oder tatsächlich Militarismuskritik oder sowas, ne? Das Militär schmeißt mit Atombomben, um die Ameisen zu vernichten und gleichzeitig müssen alle flüchten oder so. Das hätte vielleicht auch noch was, aber das werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Von daher
unwahrscheinlich, ja.
Genau. Mhm. Okay, dann wären wir, glaube ich, durch mit der ersten Folge. In unserem ersten Film. Ich würde jetzt quasi abmoderieren. Ihr habt gleich noch das letzte Wort. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Podcast-Format erstmal denkt und haltet und welche Filme wir vielleicht mal da reinpacken sollten und besprechen sollten. Das würde uns sehr interessieren. Dann, ob ihr Formicula geguckt habt tatsächlich und was ihr von dem Film haltet, das ist natürlich auch sehr interessant. Und ansonsten natürlich teilt alles und verbreitet die Kunde. Movie Break Podcast, wie immer, überall zu finden. Genau, und ich sage schon mal Tschüss und ich gebe an Jaco.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid. Sind ja doch ein bisschen länger geworden, als wir ursprünglich gedacht hätten, aber kommt halt so, wenn man in den Redefluss kommt. Ja, und ich fände es auch schön, wenn ihr, die ihr das hört, vielleicht unten mal reinschreibt, welche Filme ihr denn euch wünschen würdet. Das bringt uns ja vielleicht auch noch mal auf Ideen, die wir bisher noch gar nicht so gekommen sind. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, und auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Auch an euch beide, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Ich hoffe, es werden noch ein paar nette Folgen. Okay, Folgen. Ja, Folgen. Machen wir so. Und ja, gehabt euch wohl. Macht's gut. Watch the skies.
Sehr gut.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.